und wandte sich von Brienne ab, damit sie es nicht sähe. »Hört nur!« Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter, und bei der plötzlichen Berührung begann er zu zittern. »Sie ist warm!« »Da kommt etwas!« Brienne hob ihr Schwert und zeigte nach links. »Dort!« Er spähte in die Düsternis, bis er es ebenfalls wahrnahm. Durch die Dunkelheit bewegte sich etwas, allerdings konnte er nicht genau ausmachen, was es war. Ein Mann auf einem Pferd. Nein, zwei. Zwei Reiter, Seite an Seite. »Hier unten? Unter dem Fels?« Das ergab keinen Sinn. Dennoch waren dort zwei Reiter auf hellen Pferden, und Männer wie Tiere waren gepanzert. Die Schlachtrösser lösten sich im langsamen Schritt aus der Schwärze. »Sie machen kein Geräusch«, fiel Jaime auf. »Sie platschen nicht, die Rüstung scheppert nicht, man hört keinen Hufschlag.« Er erinnerte sich an Eddard Stark, der Aerys Thronsaal der Länge nach hinabgeritten war und sich dabei in Schweigen gehüllt hatte. Nur seine Augen hatten gesprochen, die Augen eines Lords, kalt und grau und richtend. »Seid ihr es, Stark?« rief Jaime. »Kommt nur! Ich habe euch lebendig nicht gefürchtet. Ich fürchte euch auch nicht als Toter.« Brienne berührte ihn am Arm. »Da sind noch mehr.« Nun sah er sie ebenfalls. Sie waren in Schnee gerüstet, schien es ihm, und Nebelbänder hingen von ihren Schultern. Die Visiere der Helme waren heruntergeklappt, doch Jaime Lannister brauchte die Gesichter nicht zu sehen, um die Männer zu erkennen. Fünf waren seine Brüder gewesen. Oswald Wendt und John Derry. Levin Martell, ein Prinz aus Dorne, der Weiße Bulle, Gerold Hightower, Sir Arthur Dayne, das Schwert des Morgens. Und neben ihm ritt von Nebel gekrönt und voller Trauer, das lange Haar wie eine Fahne hinter sich wallend, Rhaegar Targaryen, der Prinz von Dragonstone und rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns. »Ihr macht mir keine Angst«, rief er und drehte sich von einem zum anderen, während sie sich um ihn verteilten. »Ich werde einzeln gegen euch kämpfen oder gegen euch alle zusammen. Aber wer beschäftigt sich mit dem Mädel? Sie wird böse, wenn ihr sie übergeht.« »Ich habe einen Eid geschworen, für seine Sicherheit zu sorgen«, sagte sie zu Rhaegars Geist. »Einen heiligen Eid.«
»Wir alle haben Eide abgelegt«, erwiderte Sir Arthur Dayne entsetzlich traurig.
Die Geister stiegen von ihren gespenstischen Pferden. Sie zogen die Langschwerter, doch es war kein Laut zu vernehmen.
»Er wollte die ganze Stadt niederbrennen«, sagte Jaime, »und Robert nur Asche überlassen.«
»Er war euer König«, sagte Derry. »Ihr habt geschworen, für seine Sicherheit zu sorgen«, sagte Wendt.
»Und auch für die der Kinder«,
fügte Prinz Levin hinzu. Prinz Rhaegar leuchtete kalt, mal weiß, mal rot, mal dunkel.
»Ich habe meine Gemahlin und meine Kinder euren Händen anvertraut.«
»Dass er ihnen etwas antut, hätte ich nie gedacht.«
James Schwert brannte jetzt nicht mehr so hell. »Ich war beim König.«
»Ihr wart gerade dabei, den König zu töten«, sagte Sir Arthur.
»Ihm die Kehle durchzuschneiden«,
fügte Prinz Levin hinzu.
»Dem König, für den zu sterben ihr geschworen hattet«, sagte der Weiße Bulle.
Die Flammen entlang der Klinge erstarben nun langsam, und Jaime erinnerte sich daran, was Cersei gesagt hatte.
»Nein!«
Der Schrecken schloss sich wie eine Hand um seine Kehle. Dann wurde sein Schwert dunkel, lediglich Briennes brannte weiter und die Geister griffen an.
»Nein«, sagte er, »nein, nein, nein, nein!«
Mit pochendem Herzen erwachte er und fand sich in sternenklarer Dunkelheit inmitten eines Wäldchens wieder. Im Mund hatte er einen bitteren Geschmack. Er zitterte, war mit kaltem Schweiß bedeckt, und ihm war gleichzeitig warm und kalt. Als er an sich hinunterblickte und seine Schwerthand ansah, steckte das Handgelenk in Leder und Leinen, die eng um einen hässlichen Stumpf gewickelt waren. Plötzlich spürte er Tränen in den Augen.
»Ich habe es gefühlt, die Kraft meiner Finger und das raue Leder des Schwertgriffs, meine Hand.«
»Milord?« Qyburn kniete neben ihm. Und das väterliche Gesicht war vor Sorge gefurcht.
Was gibt es? Ich habe euch schreien gehört.«
Stahlbein Walton ragte über ihnen beiden auf.
»Was ist los? Warum habt ihr geschrien?«
»Ein Traum. Nur ein Traum.«
James starrte ins Lager und hing einen Augenblick lang seinen Gedanken nach.
»Ich war in Dunkelheit gefangen, aber ich hatte meine Hand wieder.«
Er betrachtete den Stumpf, und sofort fühlte er sich wieder schlecht.
»Es gibt keinen solchen Ort unter dem Fels von Casterly Rock«, dachte er.
Sein Magen war übersäuert und leer, und der Kopf pochte an der Stelle, wo er ihn auf den Stumpf gebettet hatte. Quiburn fühlte ihm die Stirn.
»Ihr habt ein wenig Fieber.« »Ein Fiebertraum.«
James streckte die Hand nach oben.
»Helft mir!«
Stahlbein ergriff sie und zog ihn auf die Beine.
»Möchtet ihr einen Becher Traumwein?«
fragte Quiburn.
»Nein, für heute Nacht habe ich genug geträumt.«
Er fragte sich, wie lange es wohl noch bis zum Morgengrauen dauerte. Aus irgendeinem Grunde wusste er, dass er, wenn er die Augen wieder schloss, an jenen dunklen, nassen Ort zurückkehren würde.
»Mohnblumensaft. Oder etwas gegen das Fieber. Ihr seid schwach, Milord. Ihr müsst schlafen, ruhen. Das ist das Letzte, was ich will.«
Das Mondlicht schimmerte bleich auf dem Baumstumpf, auf dem James den Kopf hatte ruhen lassen. Dickes Moos, das er zuvor nicht bemerkt hatte, bedeckte die Schnittfläche, doch nun fiel ihm auf, dass das Holz weiß war. Das erinnerte ihn an Winterfell und Ned Starks Herzbaum.
»Er war es nicht«, dachte er. »Niemals.«
Doch der Stumpf war tot, und Stark und all die anderen auch. Prinz Rhaegar und Sir Arthur und die Kinder.
Und Aerys. Aerys ist der Toteste von allen.
»Glaubt ihr an Geister, Meister?« fragte er Quiburn.
Der Mann machte ein eigentümliches Gesicht. »Einst, damals in der Citadelle, habe ich einen leeren Raum betreten und sah einen leeren Stuhl. Dennoch wusste ich, dass einen Augenblick zuvor noch eine Frau dort gewesen war. Das Kissen war an der Stelle, an der sie gesessen hatte, eingedrückt, der Stoff war noch warm und ihr Duft